Okay, ich hoffe, ich oute mich jetzt nicht zu arg, aber ich habe eine Frage, und zwar, vor allem an die, obwohl die Eltern waren ja auch nicht immer ganz lieb, wer hat sich eigentlich in seinem Leben schon mal so richtig geprügelt? Ihr dürft ehrlich sein, wie einer. Da oben, das sieht ein keiner, ja gut, das kann man gut machen. Dennis, ich bin enttäuscht. Ja, das gilt auch. Also mein Leben in der Welt hat zur Hälfte sich darum gedreht, mit viel Gewaltdelikten und mit viel dem Ganzen. Und wie so oft ist dann am nächsten Tag, wenn man über diesen Sinn einer Schlägerei nachdenkt, einer Prügelei, denkt man sich, ja gut, vielleicht hätte ich jetzt heute anders gehandelt, ja. So war es zumindest oft bei mir, ja. Und was aber für mich noch immer war immer, wenn's so weit kam, zu einer Schlägerei, da war immer eins, ich hatte nie Kondition. Ja, also ich habe das allerhöchstens eine Schlägerei so 1-2 Minuten durchhalten können, aber dann habe ich gemerkt, hey, meine Luft geht schnell dahin, weil man muss ja cool sein und rauchen und viel Alkohol trinken, und das tut ja auch für die Kondition nicht so. Und ich war 4 Jahre lang im Boxtraining. Und auch da hat der Trainer immer gesagt, Markus, das Boxen baut sich nicht über das Boxen auf, sondern über die Kondition, ja. Und das ist einfach wirklich so. Und wir haben auch eine Schlägerei in der Bibel, falls ihr das nicht wisst. Und diese Schlägerei findet im Alten Testament statt. Und ich möchte die vorlesen in 1. Mose 32, 23 bis 31. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jabbok-Fluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabbok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, so dass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete Jakob. Du sollst dich länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Penuel, angesichts Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Penuel verließ, wegen seiner Hüfte hinkte er. Ich kenne die Bibelstelle schon lang. Und wir sollten ja Gottes Handeln nicht in Frage stellen. Trotzdem mache ich mich immer wieder in der Bibel auf die Suche nach Dingen, wo ich nicht verstehe, ja, und wo ich gern verstehen würde. Und das ist eine Bibelstelle, die zählt sowas von dazu. Weil ich frage mich, was ist dieser Sinn? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Lest ihr, wenn ihr die Bibel lest, also es gibt so manche Bibelstellen, fragst du, hä? Was ist das? Warum? Also ich habe auch noch nie eine Predigt drüber gehört, über diese Bibelstelle. Und wie gesagt, bis zu dem Tag, wo Gott mir das aufs Herz gelegt hat, habe ich wirklich in dieser Schlägerei keinen Sinn gesehen. Im Gegenteil, mir hat der Jakob so ein bisschen leid getan, weil ich gedacht habe, der arme Kerl ist so ein bisschen gestresst, sein älterer Bruder will ihn verkloppen, ein bisschen mehr vielleicht noch, und dann ist so im Stress, ja, die eine Frau dahin, die andere Frau da mit Kind, und dann kommt auch noch Gott und will sich prügeln. Ja, und ich denke so, hä, was macht das für einen Sinn? Was soll das für einen Sinn haben? Und es ist doch so krass, dass es einen Megasinn macht und dass es uns wirklich mega viel mitgeben darf, diese Auseinandersetzung mit Gott. Und ich habe vorhin schon die Kondition erwähnt. Ich ziehe meinen Hut vom Jakob. Eine ganze Nacht sich geprügelt. Wie macht er das? Okay? Ich weiß, früher gab es keine Zigaretten, früher gab es keinen Alkohol, aber eine ganze Nacht sich zu prügeln, wow. Ja, und man muss da echt meinen Hut davor ziehen. Aber was mir dann aufgefallen ist, ist, hey, wie oft kämpfen wir mit Jesus? Ja, wie oft gehen wir in die Auseinandersetzung mit Jesus. Und jetzt können nämlich alle angucken und sagen, was, Markus? Ich mit meinem Papa kämpfen? Niemals. Das ist doch mein, der hat mich doch erlöst, der hat mich doch freigekauft von aller Sünde und hat mein Leben wieder auf neue Fundamente gestellt. Und niemals würde ich doch gegen meinen Papa kämpfen, ja? Und ich möchte einfach mal ein paar Beispiele so aus dem Alltag erwähnen, so aus, natürlich nur aus meinem Alltag. Ihr seid wahrscheinlich alle ein bisschen anders, nur ich bin vielleicht so, ich darf zumindest gar nicht nur von mich sprechen. Und ich habe mir so gedacht, hey, wo kämpfe ich denn gegen Jesus? Ja, wo ist denn mein Kampf oft gegen Jesus? Und da muss ich gar nicht so weit gehen, wenn ich nämlich zu Hause meine vier Wände, da seht ihr mich ja nicht, ja? Da laufen manchmal doch so die Dinge anders. Und hey, wenn ich im Zwist mit meiner Frau lebe, wenn ich im Streit mit meiner Frau lebe und nicht dazu mich gedrungen fühle, wieder Frieden zu schaffen, da kämpfe ich gegen Jesus. Ja? Wenn ich durch unsere Gemeinde gehe und so manche Person sehe und innerlich dann doch so ein Unwohlsein aufkommt und mir... Lach nicht so. Gott sieht's Herz. Okay, möchte ich nur mitgeben. Ah, okay, cool. Perfekt, perfekt. Ja, und ich innerlich doch die Messer wetz, dann kämpfe ich gegen Gott. Ja, und wenn mein Chef mich benachteiligt und ich mich darüber beschwere und ich mich ungerecht behandelt fühle, dann kämpfe ich mit Gott. Ja, wenn ich mit meinem Nachbarn und wir in unserer Gemeinde, wir haben einen wunderbaren Nachbar, Doktor von Beruf, wir haben so das Gefühl, er hat eine Lieblingshotline, die heißt 110, haben öfters die Polizei da, wie uns lieb ist, und der Polizei wahrscheinlich auch, aber wenn wir uns da hinein steigern, ja, und wenn wir uns das als unser Feindbild machen, dann kämpfen wir gegen Jesus, ja. Wenn dein Kind, wie wir es vorhin gehört haben, gerade zum Bossen genau anders handelt, wie wir es ihm doch beigebracht haben, wie wir es doch ihm wünschen und ihn da irgendwo verurteilen, dann sollten wir es nicht glauben, aber dann kämpfen wir mit Jesus, ja. Da beginnt der Kampf mit Jesus, ja. Denn Jesus sagt in Matthäus 5, 43, 48, möchte ich auch geschwind vorlesen. So, jetzt habe ich meine Bibelstelle vorne. Matthäus 5, 43 bis 48. Sehr herausfordernde Worte sind es für uns Gläubige, zumindest für mich. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, so handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne über die Bösen und Guten aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran besonders? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich finde es so interessant, Jesus sagt hier in dieser Bibelstelle, liebt eure Feinde. Von dem, was ich gerade vorgelesen habe, mit unserem Chef, mit unserer Ehefrau, Ehemann, mit unseren Nachbarn, die erwähnt Jesus nicht mal großartig, weil es Standard sein sollte, dass wir mit diesen Menschen eigentlich gut auskommen. Ja? Dass wir sie lieben, dass wir ihnen nachgehen, dass wir mit ihnen zusammenleben. Ja? Und er erwähnt hier, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und dass unser normales Leben, in dem wir uns bewegen, bei unseren Chefs, bei unseren Nachbarn, Ehepartner, dass es sowieso davon geprägt sein soll, von dem, was Jesus hier sagt, nämlich, dass wir lieben, dass wir zu vergeben bereit sind. Ja? Jesus nimmt es als selbstverständlich und stellt uns als Herausforderung, noch unsere Feinde zu lieben. Und da wird es für mich schwer. Okay? Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann immer wieder für mich so eine Herausforderung, wo ich sage, ah, okay, gut, schnell weiterblättern. Und ich habe, wie gesagt, ich habe vorhin den Jakob nochmal erwähnt, mit seiner Kondition die ganze Nacht, aber ich muss leider sagen, wir Gläubige neigen dazu, eine viel, viel größere Kondition zu haben wie der Jakob. Okay? Jakob hatte diese Auseinandersetzung mit Gott nur eine Nacht. Ja? Aber wir Gläubigen, wenn es um unseren Stolz geht, wenn es um unser Recht geht, wenn es um unsere Ansicht der Richtigkeit geht, ja, wenn es um unsere Zeit geht, wenn es um unseren Geldbeutel geht, hey, da werden wir Gläubige, da werden so richtige Kraftmaschinen. Ja. Da schaffen wir das, nicht nur eine Nacht zu kämpfen, sondern, hey, da holen wir die letzte Power raus, dass es nicht nur eine Nacht ist, sondern das kann mal eine Woche sein, das kann mal ein Monat sein oder sogar Jahre gehen, bloß weil es an unseren Stolz geht. Bloß weil es an unser Denken von Richtigkeit und Recht geht. Gegenüber Jesus. Ja. Und, oder an unsere Zeit geht. Ja. Da sind wir gern bereit, mit Jesus zu kämpfen und zu sagen, ja, ich sollte und ich wüsste und, da müssen wir sagen, da sind wir, haben wir gute Konditionen, wir Gläubigen. Ich sage ich wir, okay, was ich so cool finde, hatte Jakob eine reale Chance gegen Gott? Hat er jemals eine reale Chance gegen Gott? Und ich finde es so cool und trotzdem lässt Gott zu, dass Jakob eine Nacht mit ihm kämpft. Er hätte gleich von Anfang an sagen können, jetzt hör mal auf, okay, jetzt pass mal auf. Du weißt zwar nicht, wer ich bin, ich stelle mich dir hier kurz vor und dann können wir das ganz schnell beenden. Ja, ihr habt noch andere Termine. Nein, er lässt zu, dass der Jakob mit ihm ringt. Ich finde es so einen wundervollen Ausdruck von Liebe Gottes zum Jakob, dass er auf ihn eingeht, dass er nicht gleich von Anfang an sagt, hey, pass auf, spur einfach, mach's wie ich sag, sondern dass er es zulässt, dass er diesen Kampf zulässt, obwohl Jakob von Anfang an keine reale Chance hat, eigentlich niemals, ja. Und die Frage stellt sich doch uns, warum glauben dann eigentlich wir, die wir Gottes Wort haben und wo es eigentlich als seine Kinder wissen, dass er ja eigentlich recht hat, warum glauben dann wir, dass wir eine Chance haben? Dass Gott, dass Jesus unserem Gefühlsleben nachgibt. Und ich finde es aber trotzdem cool, dass Gott trotzdem zulässt. Wenn ich überlege, wie oft ich mich schon beschwert habe, und wo ich im Nachhinein wirklich sagen musste, oh Mann, na Jesus, hast ja recht. Ja. Das ging bei mir aber auch schon über Jahre. In einer gewissen Sache, wo ich einfach gedacht habe, nee, da bin ich einfach anderer Meinung. Ja. Und hast eigentlich nicht gesehen und die Person und Cell und jenes. Und ich finde es dann so cool, dass Gott es zulässt, dass Gott es aushält. Dass Jesus sagt, hey, das kann ich aushalten, Markus. Ich kann deinen Protest, ich kann deinen Kampf, ich kann ihn aushalten. Das wird meine Liebe zu dir nicht einen Millimeter schrumpfen. Ja. Und ich finde es so cool, wie Gott bei Jakob reagiert. Irgendwann sagt er so, jetzt ist aber gut. Und haut ihm einfach gegen die Hüfte und das Hüftgelenk hüpft raus, ja. Und ich weiß nicht, wer hat das schon mal erlebt, ich habe das noch nicht erlebt, bin ja auch erst knapp nach 40, dass ein Hüftgelenk rausspringen kann. Aber ich habe mich natürlich schlau gemacht und habe gelesen, dass mit einem Hüftgelenk schwer zu kämpfen ist. Mit einem ausgerenkten Hüftgelenk schwer zu kämpfen ist. Und ich finde es so cool, wie Gott diesen Hallo-Wach-Schlag ansetzt beim Jakob. Und sagt, hey, jetzt ist Schluss. Ja, jetzt ist gut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte auch schon so Hallo-Wachschläge von Gott, ja, wo Gott klipp und klar durch eine Predigt gesprochen hat oder durch eine Bibelstelle, ja, sich meinen Protest Monate, Jahre lang vielleicht angehört hat und irgendwann gesagt hat, so Markus, jetzt wird's Zeit, es ist Zeit zu wachsen, ich erkläre dir mal, wie ich die Sache sehe, ja. Und es war einfach, und es ist einfach jedes Mal doch ein Riesengeschenk, wenn Gott das macht. Es tut zwar weh, es tut oft weh, wenn es Gott durch Situationen zulässt, Oft lässt er Situationen in unserem Leben zu, die wir erstmal nicht verstehen. Wo unser erster Schrei ist, Herr Jesus, ich muss hier raus und das ist bestimmt der Teufel und hin und her, ja. Aber Gott lässt manches und manches zu, ja. Und für diesen Kampf Jakob gegen Gott spricht auch ein Bibelvers richtig coole Bände. Und zwar, die Bibel sagt, das Menschenherz ist, alle flüstern, einer sagt es laut, ein trotzig und verzagtes Ding. Und ich finde, es passt so gut zu diesem Jakob-Kampf, ja, weil der Jakob auch so voller Trotz kämpft. Ja, und wo Gott ihn dann auf die Hüfte haut, was ist er dann? Doch so ein bisschen ein verzagtes Ding, ja, weil er ist einfach dann wehrlos und ein Häufchen Elend. Und genauso ist es bei uns doch oft. Ja, wie oft sind wir trotzig mit unserer Situation? Wie oft sind wir trotzig mit Menschen, die uns Gott über den Weg laufen lässt? Wie oft sind wir trotzig, wenn man gemeinsames Gemeindeziel hat und sich einfach Leute rein querstellen? Und man sagt, oh, ich wüsste, was ich vor 10 Jahren mit der Person gemacht hätte. Herr, aber ich bin jetzt dein Kind. Ja. Und man protestiert innerlich und kämpft eigentlich mit niemand anders wie mit Jesus selber. Ja, und darum, wie Jesus die Sache sieht. Bloß weil wir sie nicht so sehen wollen. Ja, weil es ja vielleicht an unseren Stolz geht. Weil es vielleicht an unsere unser Denken von Gerechtigkeit und Richtigkeit in dieser Welt ist. Und wie oft habe ich mir gedacht, oh, Jesus, ein Glück hast du dich durchgesetzt bei mir. Ja, im Nachhinein. Durfte ich schon so oft sagen, hey Jesus, ist doch gut, dass es so gelaufen ist, wie du es wolltest. Ja. Und nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Ja, aber was ich wieder an dem Jakob so richtig cool finde, ist, als er diesen Schlag abbekommt, und das möchte ich uns heute so, ist mir heute so wichtig, uns heute mitzugeben, er lässt Gott nicht los. Er hängt da mit dieser ausgehängten Hüfte, und ich finde es so cool, dieses Bild, wie er aufhört zu kämpfen, aber wie er sich an Jesus hängt, wie er sich an Gott hängt. Und wie er sagt, ich lass dich nicht los, ehe du segnest mich. Und ich finde es für uns, das dürfen wir heute so mitnehmen, dass wir das wirklich so für uns nehmen. Hey, hören wir auf zu kämpfen. Das Krasse ist, die ganze Woche habe ich so eine Situation jetzt durchlebt, wie diese Predigt. Ja? Und macht es mir natürlich jetzt einfacher, davon zu predigen, wenn ich selber was heißt durchleben? Ich würde das dann immer sagen, durchlebt, aber damit durfte ich leben und darf ich wahrscheinlich noch ein paar Wochen leben. Aber es ist so schön im Gebet zu sagen, Herr Jesus, ich höre auf zu protestieren. Herr Jesus, ich höre auf zu kämpfen. Herr Jesus, aber eins mache ich. Ich lass dich nicht los, ehe du segnest mich in der Situation. Und ich glaube, wenn wir seine Kinder kommen und sagen, Herr Jesus, ich habe ein Problem mit meinem Stolz. Herr Jesus, ich habe ein Problem mit meiner Sicht der Gerechtigkeit. Ich habe mit diesen ganzen Dingen Probleme. Und ich kann nicht verzeihen. Oder ich kann mein Geldbeutel nicht aufmachen. Oder ich will keine Zeit von mir hergeben. Wenn wir damit zu Jesus offen und ehrlich kommen und uns an seinen Fuß hängen, sagen, Herr Jesus, ich lass dich aber nicht los, bevor du mir nicht darin hilfst. Dann fließt darin schon der Segenstrom. Es muss noch gar keine Veränderung stattgefunden haben, vielleicht bei uns. Aber allein, dass wir diesen Gehorsamsschritt tun und uns an Jesus klammern und sagen, Herr Jesus, ich weiß, ich brauche dich. Ich weiß, ich aus mir heraus schaff's nicht, ich kann's nicht. Daraus fließen schon die Segenströme, dass wir uns hinstellen in den Gehorsam, weil es hier drin steht. Und auf sein Wort hin sagen, Herr Jesus, du schenkst zu meinem Wollen ja das Vollbringen. Du hast nie hier gesagt, dein Wollen muss es auch vollbringen, sondern zu unserem Wollen schenkt er das Vollbringen. Und ich finde es so einen wundervollen, liebenvollen, gnädigen Gedanken, ja, dass Jesus erstmal unseren Protest aushält und wenn er uns dann wachruft, wenn er uns dann anklopft und sagt, jetzt ist gut, dass wir uns an ihn hängen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, sobald wir diesen Schritt tun, vielleicht gegen unser menschliches Denken und Fühlen, vor allem gegen unser menschliches Fühlen, sind das oft die Schritte, wo wir tun müssen. Und wo wirklich Heilung reinfließen kann, wo Befreiung reinfließen kann. Und ich glaube, da ist schon dieser wunderbare, große Segen Gottes da, wenn wir uns da auftun, ja? Weil wer tut sich denn schon leicht mit vergeben? Ja? Wer tut sich schon leicht mit nachzugeben? Ja? Ich habe mal eine coole Predigt gehört, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Prediger Peter Schmidt. Und er hat so eine coole Predigt gehabt und er hat gesagt, ja, da ging es um die Bibelstelle, man soll die Sonne nicht untergehen lassen, bevor man sich nicht wieder versöhnt hat und sagt, ah, wenn es mit meiner Frau ab und zu mal knallt, dann lässt das Licht im Schlafzimmer an. Dann kann er dieser Bibelstelle entfliehen. Ja, aber es ist so ein cooler Gedanke. Und natürlich, wir sind alles Menschen und wir tun uns schwer. Natürlich, ja. Loszulassen, zu sagen, hey Jesus. Also ich eine Anekdote aus meinem Leben. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sein Leben lang schon immer gewusst hat, wie er Geld verdient und auch gewusst hat, wie er das Geld unter die Leute bringt, aber immer nur zu meinem Gutdünken. Und jetzt wirst du gläubig. Und das heißt ja nicht bloß, weil du jetzt Ja gesagt hast zu Jesus, dass sich da alles sofort verändert. Und ich hatte meinen Kampf, und ich hatte so meinen Kampf, meinen Geldbeutel aufzumachen. Der einen fällt schwerer, dem anderen fällt es weniger. Ich sage, ich bin Schwabe, wir haben da unsere Kämpfe von Haus aus. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, ich habe den Satz auch nie verstanden, sagte, Markus, weißt du, woran du merkst, dass ein Schwabe wirklich, wirklich wiedergeborener Gläubig ist? Und sage ich, nee, woran? Wenn der Geldbeutel aufgeht. Wenn beim Schwab der Geldbeutel aufgeht. Und bei mir ging er immer auf der Geldbeutel, hab wohl halt für mich. Ja. Und am Anfangszeit habe ich noch geraucht, wo ich dann gläubig war. Dann habe ich gesagt, ah, ich könnte ja eigentlich da ein bisschen mit Gott einen Deal machen. Dann habe ich gesagt, hey Jesus, pass auf, ich würde ja gerne den Zehnten zahlen, aber rauchen. Dann habe ich gesagt, hey Jesus, wenn du mich frei machst vom Rauchen, dann soll das mein Zehnter sein. Es kam schneller, als ich gucken konnte. Ja, dass ich nach 15 Jahren, Gott sei Dank, wirklich frei bin von Zigaretten. Und ich habe immer gesagt, Herr Jesus, ich will nicht aufhören mit Rauchen. Ich will nicht aufhören, sondern ich will frei werden. Ich will nicht aufhören. Aufhören kann die Welt. Frei werden kannst du durch Jesus. Ja. Und das war mein Wunsch und das war mein Beten. Und dann bin ich zu einem Pastor gegangen und sage, bete mit mir, ich will frei werden von den Zigaretten. Und dann hat er mit mir gebetet und dann bin ich erstmal raus, eine rauchen. Und nach ein paar Wochen bin ich wieder und habe gesagt, ich rauche immer noch. Und dann hat er die Hand auf meine Schulter gelegt und gesagt, Markus, pass auf, jetzt hörst du auf zu verzweifeln und rauch so lang, wie es dir schmeckt. Rauch so lang, wie es dir schmeckt. Und irgendwann hat sie nicht mehr geschmeckt. Ja, das war wirklich so. Und das Coole war, ich musste nicht an mir selber zweifeln, ich musste nicht diesen Kampf alleine kämpfen, ja, sondern durfte wirklich erleben, was freimachen heißt, ja. Genau. War ich stehen geblieben bei meinem Geldbeutel, genau. Und auch da wirklich erleben dürfen, einfach Gott gebracht und habe gesagt, Herr Jesus, hilf mir, dass ich geben kann, ja. Hilf mir, ich habe damit meine Schwierigkeiten. Und es ist einfach so wunderschön, wie Jesus das macht. Ich kann euch nicht einmal genau beschreiben, wie er es gemacht hat. Ist mir auch eigentlich egal. Er hat es gemacht und auf einmal geht so eine Sache, ja. Oder ich hatte Schwierigkeiten, mit Geld überhaupt umzugehen. Weil wenn du ein Leben in der Welt gelebt hast, nach deinem Gutdenken, und jetzt war ich dann auf einmal gläubig, war verheiratet, das erste Kind war da, immer noch nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Und irgendwann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich bin Ehemann und ich sollte ja eigentlich in die Verantwortung gehen. Hilf mir, damit umzugehen. Hilf mir mit dem, was du mir gibst, umzugehen. Und die erste Zeit war dann immer so, ich bin dann immer, unser Kind hat leider nicht Muttermilch genommen, sondern diese teure Milchpulver da. Und meine Frau hat gesagt, du brauchst mir gar nicht mit dem billigen Zeug kommen vom DM für 2,99 €, sondern es braucht das Gute für 13 Euro beim Rewe. Und jetzt stehst du als Ehemann frisch gebacken da und denkst, ab dem 15. des Monats habe ich dann immer so eine Karte genommen, der Slogan heißt, Visa, die Freiheit nehme ich mir, und bin in Rewe einkaufen gegangen, weil ich kein Geld mehr hatte und habe gewusst, mit Visa-Karte kann ich ins Minus. Und aber das durfte ich irgendwann Gott bringen und sagen, Herr Jesus, hilf mir, hilf mir. Zuerst war mein Gebet, ich will mehr Geld verdienen. Okay, das war, Herr Jesus, ich habe zu wenig, ich brauche mehr. Ja, ist ja klar. Die Zuteilung Gottes, die muss sagen, ich glaube, bei mir falsch gelaufen sein. Also habe ich erstmal um das gebetet. Nachdem sich da nicht viel getan hat, also dieser Kampf war voll in Fahrt. Nachdem sich da eine Zeit lang nichts getan hat, hat sich mein Gebet dann irgendwann geändert und war dann heißt es, hilf mir mit dem umzugehen, was du mir gibst, ja, was du mir zuteil werden hast lassen. Und auf wunderbare Art und Weise durfte ich auf einmal merken, wie das Geld hinten und vorne reicht. Ja? Einfach, weil ich immer wieder unser Konto gesegnet habe und gesagt habe, Jesus, dir will ich es anvertrauen. Ja? Nimm du das Ganze ein. Und mein Geldbeutel soll dein Geldbeutel sein und die Sache soll so laufen, wie du das willst. Ja? Und ich durfte wirklich auch da erleben, das war für mich ein völliges Unverständnis, wie auf einmal noch Geld auf dem Konto war am Ende vom Monat. Ja? Ich weiß, du weißt gar nicht, wie das funktioniert damals. Ey, ist schon 9 Jahre her. Also nicht, dass ihr jetzt nachher zu mir kommt und mir Geld gebt. Ey, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Okay? Bin wohl versorgt vom Herrn. Ja? Ich stehe immer wieder vor unserem Haus und denke mir, hey, da steht ein Motorrad, da steht ein E-Bike, da steht, sag ich, Jesus, woher kommt das ganze Sache? Ja? Und es ist doch so cool, wie Gott auch wirklich Träume und Wünsche sieht und sie, hey, schenkt. Ja? Und sie schenkt. Wenn wir uns aufmachen, wenn wir nach seinem Willen fragen, wenn das unser Brennen wird im Herzen, heißt es, ich will so gehen, wie dein Wort es sagt, dann ist er kein Hampelmann und dann versorgt er uns über Bitten und Verstehen. Ja. Und es ist, und ich kann das nur bestätigen. Ja. Also ich sage oft zu meiner Frau, und sage, also wenn bei uns jemand vorbeifährt und sagt, aha, ich will Gemeindeleiter werden, weil so wie dem seine Garage vollgestopft ist mit irgendwelchem Zeug, ich will Leiter werden, weil Gott einfach wunderbar versorgt. Ja. Und da dürfen wir ihn wirklich beim Wort nehmen. In Vers 29, in dem Jakob-Kampf, ja, sagt Gott nochmal, also wie gesagt, nochmal in diesem komischen Kampf, sagt er nochmal was ganz Komisches dann zum Jakob in Vers 29. Du sollst dich länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und... Sieht bei euch ein Gewinner aus, dem seine Hüfte draus gekugelt ist und der sich nur noch am Fuß von seinem Gegner festhält? Also bei mir sieht ein Gewinner anders aus, okay? Also wenn ich mich jetzt jemand fragen würde, wer war da jetzt in dem Kampf Gewinner, dann würde ich sagen, klipp und klar, Gott. Ja? Und doch ganz sicher nicht Jakob, ja? Aber ich finde es so cool, dieser Satz, du hast gesiegt, ja? In menschlichen Augen, oder auch für uns, wenn wir eingestehen, dass unser Stolz uns vielleicht im Weg ist, wenn wir diejenigen sind, die nachgeben, wenn wir diejenigen sind, die auf Frieden aus sind, wenn wir diejenigen sind, die das Recht Gott überlassen, kann es oft sein, dass wir für die Welt aussehen wie die Verlierer. Kann es oft sein, dass wir vor uns selber aussehen wie ein Verlierer, dass wir im Spiegel stehen und sagen, du Lappen, na, hast wieder nachgegeben, hast wieder den. Das mag sein. Aber was vor weltlichen Augen gilt, darf uns eigentlich wenig interessieren. Es zählt, was in Gottes Augen gilt. Und deswegen sagt auch Gott klipp und klar zum Jakob, du hast gesiegt. Warum hast du gesiegt, Jakob? Weil du begriffen hast, dass du dich an mich klammern sollst. Weil du begriffen hast, dass ohne mich nichts geht. Dass du begriffen hast, dass du meinen Segen brauchst. Und deswegen erklärt Gott ihn zum Sieger. Und genauso ist es bei uns. Hey, Gott erklärt uns zum Sieger, wenn wir durch solche Situationen gehen. Das heißt aber nicht, dass sich das wirklich so siegreich anfühlt erstmal. Ja? Das kann sich erstmal 0,0 siegreich anfühlen. Ja? Wenn ich die Treppen runtergehe und sage, Schatz, war blöd von mir gestern und so, da fühle ich mich nicht gerade wie ein Sieger. Ja, da fühle ich mich eher wie so ein Schuldiger, so ein bisschen. Ja? Wenn ich so einen Friedenswillen mache, dann kratzt es sowieso an meinem Stolz, ja? Wo ich dann sage, oh, jetzt muss ich wieder nachgeben. Ja? Fühlt sich oft nicht so an. Aber wichtig ist, was zählt vor Gott? Was zählt vor Jesus? Woran kann Jesus aufbauen? Ja? Und das macht uns zu Sieger. Es ist uns jemand vorausgegangen, der für die Menschheit aussah wie der größte Loser. Von diesem Menschen gab es ein Bild in einer römischen Toilette, gekreuzigt mit dem Eselkopf, hat man entdeckt, ist gemacht worden, muss von einem römischen Soldaten gemacht worden, ein Ding. Man sieht einen gekreuzigten Körper mit einem Eselskopf gemalt und unten drunter steht König der Juden irgendwie ins Lächerliche gezogen. Jesus sah am Kreuz aus wie der größte Verlierer. vor die menschlichen Augen. Die Pharisäer sind unten drunter gelaufen und gesagt, einen hat er geholfen, sich selber hat er nicht geholfen. Große Töne hat er gespuckt. Den Tempel will er einreißen. Und jetzt hängt er hier. Er sah aus wie der größte Loser. Und hat aber das größte Werk auf ganzen Erden an dem am Kreuz gemacht. Ja. Er hat wirklich den Sieg erkauft. Mächtig, mächtig. Und was in menschlichen Augen aussah wie ein großer Loser, war doch der größte Sieg. Ja. Und wir dürfen Jesus in dem folgen. Ja, wir dürfen wirklich sagen, Herr Jesus, das fühlt sich nicht ganz so toll an. Und ich tue mir da richtig schwer damit. Und ich fühle mich echt wie das Allerletzte. Aber auf dein Wort hin will ich es tun. Auf dein Wort hin. Es gab schon Situationen, da bin ich mit meiner Bibel die Treppen runtergelaufen, Sonntagmorgens. Die Schreie waren noch nachzuhalten in der ganzen Nachbarschaft. Ich bin nur gelaufen und gesagt, Herr Jesus, wer bin ich, dass ich deiner Gemeinde vorstellen soll? Gefühlt habe ich mich wie das Letzte. Und habe gesagt, wie willst du mich gebrauchen auf dieser Welt? Wie, wenn es daheim doch ab und zu mal so aussieht? Ja, mit meiner Bibel unterm Arm ins Auto eingestiegen. Ich hätte sie am liebsten manchmal rausgeschmissen und gesagt, hey, ich will nicht mehr. Ich will und kann das nicht mehr. Und Gott hat es gesehen. Gott sieht es. Und Gott liebt es, wenn wir kommen und sagen, aber auf dein Wort hin will ich es tun. Auf dein Wort hin will ich in die Gemeinde fahren. Auf dein Wort hin will ich vorne predigen. Solche herausfordernde Situationen, dann hier vorne zu stehen und Gottes Wort trotzdem zu verkünden, obwohl es ein menschlich elend ist. Ja, aber warum? Auf dein Wort hin heißt es. Auf dein Wort hin will ich es tun. Und das ist so ein wunderbares Bild, dass wir uns an Jesus hängen dürfen. Dass wir unser Selbstmitleid irgendwann zur Seite legen dürfen und zu sagen, so, Jesus, die Situation ist, wie sie ist. Da muss ich mich nicht auch selber stundenlang bemitleiden. Du hast sie so zugelassen, aber ich hänge mich an dich. Ich hänge mich an dich. Ja, und das wollte ich uns heute Morgen einfach so mitgeben. Und eine richtig gute Bibelstelle dazu gibt es in Matthäus 6, Vers 33. Da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Für mich ist dieser Vers immer nur im Kopf, trachtet nach Gottes Reich. Ja, das hat vielleicht die Leiterschaft so an sich, dass er da ist. Aber nach seiner Gerechtigkeit, das ist viel wichtiger wie alles andere. Nach seinen Rechten, wie Gott die Sache sieht, wie Gott die Sache will. Wie Jesus die Dinge wichtig sind und nicht, wie sie uns scheinen, wichtig sein zu wollen. Ja. Und ich finde es so cool, dass Jesus uns da wirklich einen Begleiter mitgegeben hat mit seinem Wort, ja, worin kein Zweifel besteht. Worin wir auch wenn wir noch so gern unsere Ausrede manchmal suchen, unser Schlupfloch suchen wollen, nochmal, hatte Jakob wirklich eine Chance gegen Gott? Nein. Haben wir eine Chance gegen Gott? Nein, weil er uns liebt. Weil er uns liebt und weil er diese Diskussion aushält. Und ich habe gemerkt, vor allem wenn es um so Dinge ging wie Wiedergutmachung von früher, da habe ich Kämpfe geführt, die gingen bis zu 2 Jahre. Ja. Wo ich klipp und klar von Gott auf dem Herz hatte, hey Markus, du hast damals das und das gemacht, fahr hin und bitte um Verzeihung. Ja. Und du liest in der Bibel, hey, und dann vergeht eine Woche, nach 3 Monaten geht's eigentlich, da hat man es wieder fast vergessen, aber der Heilige Geist ist ein Erinnerungskünstler, ja. Und er wird das so, und ich finde es so cool, er vergewaltigt uns nicht. Jesus vergewaltigt uns nicht. Er führt uns immer wieder liebevoll vor Augen. Und bis heute noch bin ich überrascht, wenn wir wirklich dem nachgehen. Und man macht sich ja dann Gedanken, ja, denkt, oh Mensch, das ist 15, 16, 20 Jahre her, was soll ich da jetzt vor der Haustür klingeln und sagen, damals hin und her. Aber es ist Wahnsinn, wie befreiend es wirkt für ein Glaubensleben, wenn wir dem Heiligen Geist nachgeben, seinem Reden, seinem Wünschen nachgeben und merken, ey, da geht es 3 Schritte nach vorne, glaubensmäßig, ja, voller Befreiung wieder. Und wir dürfen sowas weitergeben. Und genau, das lag mir heute Morgen auf dem Herzen zu sagen, hey, lasst uns weniger kämpfen, mehr hängen, ja. Mehr an ihn hängen und mehr erleben, wie er wunderbar es in unserem Leben tut, ja, tun kann. Jesus hat nur ein Problem, er braucht immer nur unser Einverständnis. Unser Einverständnis braucht er.
Sonst kann er nichts tun. Er kann Situationen zulassen, er kann uns mit Bibelstellen begegnen, er kann uns mit Predigen begegnen, er kann uns mit allem begegnen. Aber wenn wir kein Ja dazu haben, ich habe gemerkt, zieht sich dann nur in die Länge und wird schlimmer. Okay? Deswegen tu mir gut, in der Übung zu bleiben und sagen, Herr Jesus, an dir will ich hängen. Okay? Herr Jesus, ich will dir Dank sagen für den Morgen, Herr Jesus. Ich will dir Dank sagen, dass du es uns, deinen Kindern, so einfach machst, Herr Jesus. Du willst von uns keine irgendwelche komplizierten Dinge, keine Rituale, nichts, Herr Jesus. Du willst nur ein Ja von uns, Herr Jesus. Und auf dieses Ja baust du Gemeinden, auf dieses Ja von uns, ja, geht dein Evangelium hinaus auf die ganze Welt, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass wir ein einfaches Ja zu dir haben dürfen, Herr Jesus. Und dass du dieses Ja nimmst und Wertvolles und Wunderbares daraus tun kannst, Herr Jesus. Dass auch heute Morgen wieder uns ermutigen darf, unseren Stolz, wir kennen uns ja alle selber, zur Seite zu legen und zu sagen, Herr Jesus, auf dein Wort hin will ich es tun. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Danke dir für die Gemeinde hier, Herr Jesus, dass sie so wunderbar lebt, Herr Jesus. Und ich möchte es jetzt auch wirklich segnen, Herr Jesus, für einen weiteren Weg in Kirchheim, Herr Jesus, dass du da Wunderbares und Großes tun wirst, Herr Jesus. Und dass wir irgendwann mal staunend zurückschauen dürfen und sehen dürfen, wie wunderbar du alles geführt, gelenkt und geleitet hast, Herr Jesus. Dafür sei dir einfach Dank, Herr. Ich danke dir dafür, dass du kein Hampelmann bist, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir dich beim Wort nehmen dürfen und dass du uns beim Wort nimmst, Herr Jesus. Danke sei dir dafür.